de geheimnissen die onbekend waren in het Oude Testament, openbaar worden gezien in het Nieuwe Testament aan die gemeente. Want ik weet niet waar, dat kunnen ze nog alles niet zeggen. Maar we hebben een paar besproken. Jezus is God openbaar in vlees, onbekend voor Abraham, Isaac, Jacob, David, Mozes enzovoort. Het is een openbaring die God aan ons gegeven heeft, dus God als mens zich had openbaard. We hebben gesproken, dus geheimnis, Christus woont nu in Indië. Jezus is woont in Indië door zijn geest, voor eeuwig, onbekend in het Oude Testament. We hebben gesproken over het geheimnis van Jezus en de gemeente, dat is dat van de eeuw een beeld is. We hebben gesproken over Israël, Israël is aan de zijde geschoven, eenmaal zodat gans Israël zich bekennen zu Jezus als Messias. Dat is ook volkomen onbekend in het Oude Testament. We hebben gesproken over het geheimnis van de Antichrist, de mens der zonde. Wie is er, waar komt er her, wat is zijn zeichen, zijn naam, zijn zaal enzovoort. We hebben gesproken over het geheimnis Babylons, Rome, die de zaak had over die koningen der erde, inclusief heute de UNO-Sicherheitsraad. We hebben gesproken over het geheimnis van de entrukking. Unbekannt im Alten Testament, dass die Gemeinde bald entrückt wird, die damals Henoch mit Gott wandelte, nicht mehr war und vor der Sintflut weggenommen wurde, so wird die Gemeinde auch nicht sterben, also diejenigen, die da sind, bei der Entrückung und dann für ewig mit ihm im Vaterhaus zu sein.
Amen.
Das sind die sieben Geheimnisse und Gott schafft immer durch sieben, wir sollen das später noch was mehr im Detail besprechen, aber heute möchte ich sprechen über die sieben Auferstehungen. Wir kennen natürlich die Auferstehung von Jesus Christus, das ist sehr bekannt, das ist Kern vom Evangelium, aber es gibt noch sechs andere wichtige Auferstehungen. Und die werden wir besprechen und sollen die aufschreiben und dann auch da in diesen kleinen Skizze versuchen darzustellen, dass es etwas einfacher ist, zu merken. Bevor wir das tun, lassen wir ein Wort lesen, 1. Korinther 15, das ist das Kapitel über die Auferstehung des Herrn Jesu Christi. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 14 ab bis Vers 19. 1. Korinther 15, Seite 295 in der Heiligen Schrift, von Vers 14 bis Vers 19. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, sieht mal die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, also gestorben sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Mein Text ist Vers 17. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glauben eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Darum ist die Auferstehung sehr wichtig. Vater, wir danken für deine Gnade, dass du aus einem Geheimnis unbekannt von Adam bis Malachi gekommen bist als Mensch, geboren wurde als Baby, gestorben bist als unschuldige Person am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt, religiöse und nicht religiöse Leute, und dass du durch die Auferstehung hat bewiesen, Gott offenbart in Fleisch zu sein, dass er so einmal zurückkommt, um diese Welt zu richten. Wir danken, dass wir durch deine Gnade errettet sind, falls noch jemand hier ist oder diese Predigt anhört, anschaut, die noch nicht errettet ist, dann bete ich, dass er durch deine Gnade vom Heiligen Geist überführt wird und glauben möchte an Jesu Christi, die nicht nur für seine Sünden gestorben ist, aber auch nach drei Tagen wiederum auferstanden ist von den Toten. Dass er durch Glaube an ihm alleine das ewige Leben bleiben haben darf. Vater, bitte segne dein Wort, auch hilf mir, das Wort klar und verständlich zu predigen. In Jesu Namen beten wir das. Amen.
Amen.
Ist Christus aber nicht auferstanden, ist euer Glauben eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, die Auferstehung ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn du den Koran kennst, damit ich mal gelesen habe, das erste, was du auffällst über Isa, man sagt, das ist nicht Esau, aber soll Jesus sein, er ist nicht auferstanden. Wenn du Jesus Christ Superstar anschaust, die Rock und Musicals, die Jahre 70, Am Ende der Jesus war Superstar, legt Judas Iskariot und Jesus ist tot. Auferstehung ist sehr wichtig, das sollst du niemals vergessen. Wenn es nicht tatsächlich in der Geschichte gewesen ist, dass Jesus auferstanden ist, in Zeit und Raum, dann sind wir falsche Propheten und falsche Zeugen für Jesus Christus. Und die Bibel spricht doch über eine erste und eine zweite Auferstehung. Das sind zwei wichtige Auferstehungen von Lebenden und Toten, aber es gibt noch fünf andere Auferstehungen und die möchten wir besprechen. Die erste ist, ich habe es eben erwähnt, schon die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und das ist, dass er körperlich auferstanden ist von dem Tod. Das ist sehr wichtig. Er sagt in Lukas 24, Vers 39, fühlt mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Das heißt, es war nicht ein Geist in den Gedanken von den Jüngern. So von einem wishful thinking, von ja, ich wünsche mich das, aber ich habe irgendwo einen Traum oder in meinem Herzen gesehen. So war es nicht. Es war eine Person von Fleisch und Bein, das man berühren könnte, spüren könnte. Das kann niemals ein Geist gewesen sein. Die liberale Theologe in Deutschland, Holland, Schweiz und so weiter, seit den letzten 200 Jahren, die sagen immer das Folgendes: Jesus Christus ist geistlich auferstanden und lebt in den Gedanken und Herzen von seinen Jüngern. Nein, er ist körperlich auferstanden und wohl durch seinen Geist im Körper von jedem Gläubigen. Das ist ein großer Unterschied. Er ist buchstäblich auferstanden und ist Fleisch und Bein nun im Himmel. Und einmal soll jeder Mensch ihn persönlich sehen. Stärker noch, Philipper 2 sagt, einmal soll jede Zunge bekennen müssen, er sei der Herr.
Amen.
Auch der Satan, seine ganze Legion mit Dämonen, alle Ungläubigen, alle Kommunisten, Moslems, Hindus und so weiter, sollen bekennen, Jesus Christus sei der Herr. Aber die meisten tun das unfreiwillig. Das ist ein Unterschied. Jede Weltreligion, die kann bestehen bei einem toten Gründer. Muslime, 1,7 Milliarden Muslime. Mann ist tot, das macht für einen Muslim nichts aus. Sein Gebein ist, glaube ich, in Medina oder Mekka. Buddhas Gebein wird in die Welt rumgetragen. Ich habe gewohnt, drei Jahre lang, neben das größte Buddhistenkloster in Österreich. Und da kam das Gebein von Buddha einmal vorbei. Wurde so gebracht und alle diese Österreicher, die da Buddhisten wurden, sind alles, ein ganzer Ausgang vollpackiert mit all diese Ex-Katholiken, die Buddhisten wurden, sind, oh, das ist ein Gebein von Buddha. Keiner weiß, was ich tue. Ich habe dann gewusst, ich habe so eine ganze Serie von diesen Traktaten von keine Hoffnung in Buddha, Hoffnung in Jesus und so weiter. Beste Nachricht kommt von einem Friedhof, das heißt, das leere Grab von Jesus Christus und Buddhas Gebein zeigt nur eine Sache: ich kann nichts für dich tun. Na, so eine Nachricht und ich was an all diese, diese Scheibe, wie sie hinterlassen und so weiter. Und dann später, dann haben sie dann so eine E-Mail, ganz böse E-Mail zurück. Es war Hassrede und was ich schon mich einbilde, dass Jesus eine wichtigere Person wäre dann Buddha. Ja, in der Tat, viel wichtiger, weil er hat durch seine Auferstehung bewiesen, Gott offenbart im Fleisch zu sein. Und Buddha, mit all seinen achtfertigen Pfad, zu einer Nirvana, hat nichts bewiesen. Ist einfach gestorben wie jede Sünde. Und ist noch immer mit einem Bein im Grab. Also wird dann in die Welt rundum getragen. Biblische Christenheit kann nicht bestehen bei einem toten Gründer. Dann wäre unser Glaube eine Lüge, wenn Jesus noch immer tot wäre. Das ist, was wir in 1. Korinther 15 gelesen haben. Wenn jemand ein Gebein von Jesus finden könnte, ist meine Überzeugung, dein Glaube nichts mehr wert. Und das ist kein Problem für einen Buddhist oder für einen Hindu oder für einen Moslem und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand ein Gebein von Jesus, sollte von Jesus, soll ich direkt aufhören mit Predigen. Und dann predige ich eine Lüge. Er ist ja nicht direkt die Wahrheit um das Leben. Ist noch immer tot. Es ist viel einfacher, um Unterhalt das zu verdienen, als Prediger zu dienen. Das ist nicht so einfach. Das ist ein Grund, warum viele von in Deutschland auch, die werden Psychologie, Theater werden und so, dann kann man viel mehr verdienen, als ein Prediger des Evangeliums nach der Gottes predigt. Warum? Ein Prediger nennt alles mit Namen. Nennt Sünde mit Namen, das ist die meisten nicht so angenehm für die Gemeinde. Sie selber und die Familie liegen unter einem Mikroskop, alles wird besprochen und so weiter. Das ist nicht der ideale Beruf. Man kann besser irgendwo in einem Geschäft arbeiten von 8 bis 5, dann hinführen die Lichter und dann bist du dann schön fein mit Familie zusammen, dann kannst du dein Ding tun. Das ist beim Prediger nicht so. Die beste Nachricht ist nicht von AP, Reuter, Bildzeitung Frankfurt Allgemeine, die kommt von einem Friedhof, von einem leeren Grab. Sagen die Frauen, wir suchen Jesus. Was sagt er? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er lebt, das Grab ist leer. Obwohl er kurz davor tot erklärt wurde von einem römischen Hauptmann und ein Arzt, Lukas. Der hat ihn offiziell tot erklärt. Ist geschrieben, ist belegt, ist in der Schrift aufgegeben. Und 500 Leute bezeugen, wir haben ihn lebendig gesehen, wir haben seinen Körper berührt, Fleisch und Blei.
Amen.
500 Zeugen. Kannst du dir vorstellen, heute, wenn du angeklagt bist vor zwei, drei Leuten, das können alle bieten, dann kannst du ins Gefängnis gehen, für was für Anklage es auch ist. 500 Leute sagen, wir haben ihn lebendig gesehen, das muss reichen für jedes Gericht, auch heute in Deutschland. Wissenschaft kann nichts für mich tun, wenn ich sterbe und nachdem ich gestorben bin. Was kann die moderne Wissenschaft dann für dich tun, wenn du tot bist? Nichts. Absolut nichts. Und lass dich heute einfrieren und so weiter, sondern nach so vielen Jahren wieder zum Leben weg werde. Mary Baker Eddy, glaube ich, Christian Sand hat gesagt, da tue ein Telefon in mein Grab, ja, dann rufe ich mal an, ja, wenn ich wieder auferwecke. Wir warten noch immer darauf. Christian Science, christliche Wissenschaft, ja. Wie der Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich musste, war das ein paar Jahre her, meinen Vater begraben und ich konnte ihn zum Herrn führen, 25 Jahre davor. Und dann ist er verstorben, entschlafen, sagt man in der Schrift. Und musste ihn dann begraben, ging zum Friedhof, da war meine Mutter schon mal da, da wurde auch dann begraben. Und dann kurz so ein Ding gehalten für den Anwesenden, gesagt, schlussendlich zum Grab. Grab, du kannst nicht meinen Vater behalten. Einmal musst du das Körper meines Vaters zurückgeben. Wegen was? Wegen der Auferstehung Jesu Christi.
Amen.
Alle, die zu mir sollen auch einmal auferstehen. Das Körper kommt aus dem Staub wieder zusammen. Neues Auferstehen, ich will mich schon niemals mehr stärken. Das ist eine Hoffnung, die wir als Christen haben. Dieses Leib ist gekauft. Es wird genannt ein nichtiger Leib nach Philipper 3. Am einmal bei den Drücken, sondern es kennt wird in sein, ähnlich an sein verklärten Leib, ein neues Auferstehungskörper, was essen und trinken kann, kann durch die Luft wie ein Superman und soll niemals mehr sterben. Das ist die Zukunft für unseren Körper. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dann 56 geworden. Lange denkst du, wenn du über 50 wird, weißt du, das ist nicht das ewige Leben, kann schon ein bisschen trainiert sein, aber das Körper, daran hat es falsch gemacht, es wird nicht besser, wir degenerieren. Das ist, wie es ist. Ja, man wird grauer, man wird dicker, Zähne voller Augen, so stimmt es noch nicht bei mir, aber also solche Sachen passieren dann nach einiger Zeit. Und das ist nicht schön, Brüder und Schwestern, das weißt ihr alle. Also da, wenn sie die Evolution ist einfach eine Lüge. Man fällt auseinander, man wird nicht schöner und besser. Einmal doch bekomme ich ein neues Leib. Und das ist wegen der Auferstehung Jesu von den Toten. Dass er gestorben ist für meine Sünde, begraben ist und nach drei Tagen auferstehen. Ich muss sterben. Warum? Weil ich bin ein Sünder und habe gegen Gott gesündigt. Je weniger ich sündige, je mehr ich durch die Schrift geht durch mich, dann kann ich durch Gottes Gnade noch kann er etwas durch mich tun. Das bringt mir Freude. Das hat Ewigkeitswert. Und nochmals, wenn Jesu Auferstehung falsch ist, bin ich ein Lügner. Und euer Glaube ist eitel und seid ihr noch in euren Sünden. Das ist die Folge, wenn man Jesus nicht auferstanden ist. Doch, er ist auferstanden. 500 Leute haben ihn lebendig gesehen. Und Millionen Menschenleben sind vollkommen geändert durch ihn, weil er auferstanden ist.
Amen.
Das ist ein Segen. Dann zweitens, in Matthäus 27 wird eine zweite Auferstehung erwähnt. Das ist ein Auferstehen von einigen, nicht alle, aber einige alttestamentliche Heiligen. In Matthäus 27, Vers 45, die alttestamentliche Heiligen. Und wir lesen da in Vers 45 von Matthäus 27. Und von der sechsten Stunde an war ein Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asatani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 50, Jesus schrie aber mal laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, dass sie sahen das Erdbeben und was da geschah, so eine Menge Altersmännchen kommen aus dem Gräber, erschraken sie sehr und sprachen wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Adel hat mehr Vernunft als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es waren viele Weiber da, die von Ferne zusahen, die da Jesu waren nachgefolgt aus Galiläa und hatten ihm gedient. Das waren Maria Magdalena, Maria der Mutter Jakobus und Josef und so weiter, oder die Kinder von Zebedeus. Die Frauen, die waren da, haben es auch alles angeschaut. Und ein römischer Hauptmann, die dann sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Und da waren viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, die sind entschlafen, die sind aus die Gräber gekommen, nach seiner Auferstehung, also nachdem Jesus hier auferstanden ist, kamen sie hier aus die Gräber. Und kann so sein, dass ein römischer Soldat geht durch die Stadt, Jesus hier wurde am Mittwoch vor de Sonnenuntergang, nicht am Freitag, Mittwoch, gekreuzigt, 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde, und Samstagnacht trifft ein römischer Soldat Josua da, durch die Straße Jerusalems. Simson, Samuel, lees nog eindelijk iets uit. Wow, dat is de bijzondere ervaring. En kan zo goed die schrift in de Farizeeën, die treffen Aaron, de hoorpriester. Die zingen voor in hem tempel zerrissen, kunnen ze alle heiligen schauen, ohne zu sterben. Friedhof van al deze altestamentische heiligen, viele koningen van Israël, worden daar begraven. Gräben werden geöffnet. Das heißt, Jesus stand nicht alleine auf. Viele altestamentische Heiligen sind auch mit ihm auferstanden. Natürlich ist die Frage, was ist mit ihnen passiert? Sie sind körperlich auferstanden, nicht alle, einige, steht geschrieben, wird nicht erwähnt in der Schrift. Ich vermute, das ist meine Vermutung, dass sie auch entrückt sind. Der Grund ist folgendes: Es gibt dreimal in der Schrift die Aussage, steig her, komm nach oben. Das erste Mal findet ihr im Alten Testament, und ich vermute, dass das weist hin auf, was mit dieser alttestamentlichen Heiligen passiert ist. Sprüche 25, Vers 7. Es ist dir besser, dass man zu dir sage, tritt hier herauf, denn dass du von den Füßen geniedrigt wirst. Tritt herauf, das ist das erste Mal, dass das erwähnt wird. Ich vermute, dass es ein Hinweis ist für eine Entrückung von dieser alttestamentlichen Heiligen. Das zweite Mal ist eine Entrückung der Gemeinde. Dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 4, wo Johannes als Bild der Gemeinde entrückt wird. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Dann sah ich, sagt Johannes, und sieh, eine Türe ward aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden, so eine Posaune, die sprach, steig her. Ich will dir zeigen, was an diesem geschehen soll. Und alsobald war ich im Geist. Und dann sitzt er an den Stuhl im Himmel und so weiter, ist im dritten Himmel aufgenommen. Steig her. Das ist die zweite Gruppe, Gemeinde. Und die dritte, glaube ich, ist eine, das sind Mose und Elia, die in Offenbarung Kapitel 11, Vers 12 entrückt werden. Offenbarung 11, 12, sie hörten eine große Stimme, Mose und Elia, von Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf. Und sie stiegen auf in einen Himmel, in einer Wolke, es sahen sie ihre Feinde. Also ich vermute, dass die Gruppe ist alttestamentliche Heilige, Gemeinde, und hier hat man dann, was man sagt, Mose und Elia, werden auch hier C. Das ist ABC, ein gleiche Idee mit einer Ernte, das ist die Ernte, die Nachlesung und die Vorernte wird das erwähnt, drei Teile. Und in drei Teilen sehen wir hier eine Entrückung von alttestamentlichen Heiligen, die Gemeinde, das ist ein Geheimnis, und Mose und Elia. Aber nochmals, das ist eine Vermutung, wird nicht klar erwähnt, was mit diesen auferstandenen alttestamentlichen Heiligen geschehen ist. Die dritte Auferstehung ist eine Auferstehung, die du und ich schon erfahren haben. Das heißt, wir sind schon geistlich mit Christus auferstanden. Und das lesen wir in Epheser Kapitel 2, Vers 4, 5 und 6. Epheser Kapitel 2, Vers 4, 5 und 6. Aber Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt, das ist mit Christus, lebendig gemacht, an der Gnade seid ihr selig worden, hat uns samt, das ist mit ihm, auferweckt und samt mit ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Das ist, wir sind schon geistig mit ihm auferstanden. Das ist eine Auferstehung, die geistlich ist, für alle Christen. Also hier zwischen Kreuz und Entrückung der Gemeinde. Geistig sind wir schon mit Christus auferstanden. Was wir uns anschauen in Römer Kapitel 6, das heißt, unser toter Geist ist nun schon von Neuem geboren worden, durch Glaube an dem, was Jesus für uns persönlich hat getan. Römer 6, Vers 3 sagt, wissen wir nicht, dass alle, die in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Das heißt, wir sind eins geworden mit dem Tod Jesu Christi. Vers 4. Sind wir hier mit ihm, mit Christus, begraben durch die Taufe in den Tod. Aber das gleiche wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Also sollen wir auch in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt. Jesus hat die Strafe unserer Sünde auf sich genommen. Aber auch der alte Mensch, der alte Natur ist mit Jesus festgenagelt. Und er wohnt nun in dir durch seinen Geist. Du bist geistlich schon mit ihm auferstanden. Das Auferstehungsleben möchte Jesus in dir leben. Das ist auch das Prinzip von Taufe. Wenn wir jemanden taufen, tun wir die Baby besprengen, bitte nein, ich darf jemanden in dem Wasser, unter dem Wasser, am Bild, dass der alte Mensch begraben ist. Und dann, wenn er aus dem Wasser kommt, ist ein Bild, dass Jesus nun in dir das Sagen hat. Jesus lebt in dir. Er möchte sein Leben in dir ausleben. Der alte Mensch ist mit Jesus gekreuzigt. Jesus möchte das Sagen haben als Herr in dein Leben. Römer 6, Vers 11 sagt, also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also die Sünde hat kein Sagen mehr, kein Macht mehr über dich. Und lebt Gott in Christus Jesu, unserem Herrn. Also ein neuer Herr, nicht dein Fleisch, nicht die Sünde, aber der Herr Jesus Christus. Er, ihm sollst du im Glauben nachfolgen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihm gehorsam zu lassen. In seiner Lüste, das haben wir schon all die Jahre gemacht als Ungläubige. Auch begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit. Das heißt, ein Christ kann sagen, Herr, heute möchte ich meine Hände nutzen für Sünde. Oder meine Augen für Sünde, meine Zunge für Sünde. Das kann ein Christ entscheiden. Aber du kannst auch sagen, ich will das nicht mehr tun. Vers 13. Sondern begebt euch selbst Gott, auch die aus den Toten lebendig sind. Wir sind eigentlich gleich mit ihm auferstanden. Und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind mit Jesus gestorben. Jesus lebt in mir nun. Nun, Herr, kannst du meine Glieder haben, meine Hände, meine Füße, meine Ohren, meine Augen. Tust du, was du willst. Zeig mir, was deine Wille ist. Ich möchte das gerne tun.
Amen.
Man begibt seinen Körper aus dem Tempel des Heiligen Geistes und sagt, Gott, bin ich, nimm mich und nütze mich zu. Deiner Ehre. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt der Apostel Paulus in Galater 2,19. Er sagt in einem Gespräch mit jemandem, der kommt zu ihm und sagt, ich möchte dich gerne nachfolgen, aber ich habe noch einen Vater und sagt Jesus, lass die Tote begraben. Mit anderen Worten, der Vater ist noch nicht gestorben. Er sagt, ja, mein Vater ist alt, ich muss erst sterben, kann noch ein paar Jahre dauern. Und dann bin ich bereit, dich zu folgen. Jesus sagt, lass die Tote begraben. Das sind geistig Tote, sie können die geistig tote Leute bekümmern. Und folgst du mich nach. Und das ist nicht einfach, um die Sache der Familie, mit Freunden zu hinterlassen. Du betest für sie, du liebst sie. Wir wissen, dass sie in die Hölle gehen, dass sie gewarnt wird, aber der Gott kommt und dass Gott sagt, weißt du was, lass die Toten die Toten, folgt zu mich nach.
Amen.
Das gezeugt, dass für sie gebete, euer Gut ist nicht an deine Hände, folgt mich nach. Und das, was der Herr jeder sagt. Eigentlich sind wir eine Art von Summe, wir haben ein totes Leib, aber lebendigen Geist. Das alte Körper ist noch lebendig, aber hat auch die Neigung, uns ab und zu aller Sünde zu verführen und sagst du, nein, ich will und muss nicht mehr sündigen. Ich habe Macht über die Sünde. Eine unerrettete Person, ja, die hat ein lebendiges Leib, einen toten Geist. Und ja, wir haben an das alte Fleisch ist gestorben und ein lebendiger Geist. Das heißt, du hast ein neues Chef. Ja, ich habe da einen Bruder, die war so ein Bodybuilder und so rumgelaufen und sagte so, warte, ich werde den Namen vergessen. Dann sagt immer so, Nico, ich sag, wie geht's dir nun? Und dann bist du, ja, weißt du, ich fühle mich so gut, ja, super Geist und bin errettet, ich habe Freude und mein Körper auch. Und sage ich, und wer ist dein Herr? Er sagt, ich habe einen Chef, hat ihn den Chef genannt. Ich habe einen Chef, Jesus ist mein Chef. Also, er war der eine, der ihm etwas sagen konnte, weißt du. Und wenn Jesus gesagt hat, das kannst du nicht tun, das ist eine Sünde, dann hat er gesagt, okay, dann tue ich es nicht. Da wurde er so provoziert und er wurde neben zusammengeschlagen, was die Bibel sagt, was, oh, und der Sheriff das sagt, dann tue ich es nicht. Der Sheriff. Und das ist ein neuer Sheriff, die das Sagen haben sollte. Problem, was du hast, ist das alte Körper. Damit hast du und ich noch immer ein Problem. Römer 7, Vers 18 sagt, ich weiß, das ist in meinem Fleisch, wo nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vorbringen das Gute, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Sondern ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Mit anderen Worten, wir wollen das Gute, wir tun das Gegenteil. Ja, das sagt doch jemand, dass das sündhafte Fleisch noch ein Macht hat, Vers 24. Ich ehrende Mensch, sagt Paulus, als Apostel, als Christ, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? So nennt er sein Fleisch. Nicht so positiv, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber kann ihm auch verführen zu allerlei Sünden. Das ist Christen geschrieben. In der Zeit von der römischen Pax Romana, der römischen Legion, die haben das ganze Nahosten bis Rumänien, Germania, England, Spanien und dann Nordafrika erobert. Und oft haben sie dann ihre Feinden geschlagen und auf eine schreckliche Art und Weise sterben lassen. Was sie gemacht haben, sie haben dann Kriegsgefangen genommen und dann haben sie die tote Körper von den Feinden genommen und die Haut an Haut gebunden an den lebendigen Körper von den Kriegsgefangenen. Und sie einfach so gelassen. Dann weißt du, was passiert. Wenn ein Körper wegrottet und ein anderer lebendiger ist daran verbunden, bist du lebendig van de wurm gefressen. Zo war hier een tortuur voor die Feinden. De Bibel sagt, als Christ, wir sind Gott een guter Geruch Christi. Deze een Geruch des Todes zum Tode, dat is die Ungläubige, jeder aber een Geruch des Lebens zum Leben. Das heißt, wenn ein Körper sterben oder was kaputt ist und tot ist, das ist eine abscheuliche Leichluft, ist da dann zu nach 3-4 Tagen. Und das ist manchmal für Ungläubige, ist es so, wenn wir als Christen in Freude, in Frieden mit Jesus gehen und bezeugen von Jesus, das Licht fängt an zu scheinen und sie sind gerne in Finsternis, das ist ein Geruch des Todes. Da wollen sie nichts mit zu tun haben. Was kennen wir ein bisschen von der Straße? Ja, nochmals, wenn ihr mal mitkommen möchtet an die Straßenpredigt, ab und zu denkst du, na, ich gehe ein bisschen Distanz und dann hörst du ab und zu, was alles über die Straßenpredigt gesagt wird. Mhm. Und das ist nicht so schön, kann ich ruhig sagen. Also ein paar neue Schimpfwörter hörst du da. Warum ist das? Weil, sagt die Bibel, das Licht, Jesus, scheint in die Finsternis durch das gepredigte Wort Gottes. Und die Menschen lieben die Finsternis, wenn das Licht, weil ihre Werke sind böse. Nogmaals, Sünde komt echt niet aan zondagavond of zondagmorgen aan de gemeente. Dat lijkt me schön weg, ja. Maar wanneer ze op de straat zitten, worden ze geconfronteerd met Jezus Christus en de kruisiging. Dat hebben ze niet zo gern. Oké, dan hebben we een nationale Auferstehung als vierde punt. Dat is eigenlijk Israels Auferstehung. Auferstehung van Israel als Nation, nicht als individuelle Person. Es gibt noch immer Juden, die sich retten lassen. Und das passiert hier in der Trübsalzeit. Also eigentlich muss ich sagen, hier am Ende von Trübsalzeit, da wird Israel als Nation auferstehen. Komm nach Ezekiel. Erstmal natürlich in Römer 11. Wir sind in Römer nun. Römer 11, Vers 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel eines Tages widerfahren, solange bis die Fülle der Heiligen eingegangen sei. Und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, die da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das heißt, ganz Israel wird einmal selig. Alle, die noch da sind, als Volk schon anerkennen, dass Jesus der Messias ist. Das ist verbunden mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Wo wird die Auferstehung erwähnt? Im Alten Testament schon, in Ezekiel Kapitel 37. Da wird, wir sollen das nicht alles lesen, das ist die ersten 20 Versen, kannst du da lesen. Ich lese ein paar Teilen davon, Ezekiel 37, die ersten 20 Versen. Dit is een weites Feld, dat voller Totengeweine lag. En daar werden die Worte gesagt: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Weissager von diesen Gebeinen. En dan fängt er an zu predigen: Er komt ein Wind und die blaast, und die Getöteten werden wieder lebendig. Die Knochen kommen zusammen, kommt Haut auf, Venen kommen darauf, kommt ein Atem, und sie stehen auf ihre Beine. Also nationale Auferstehung von Israel nach der Entrückung der Gemeinde. Und das ist, denke ich, ein der größten Wunder vom letzten Jahrhundert, dass die Nation Israel wieder angefangen hat zu existieren seit 1948. Ich glaube, letztes Jahr war 75 Jahre in Erinnerung Geburtstag. Und seit 606 vor Christus hat es keine Nation Israel mehr gegeben, dat meer als 2500 jaar. En alle predigen die post- en amillenniaal zijn, dat zijn predigen die zeggen, es gibt kein 1000-jarige Reich, oder wir bringen das Reich rein. Hitler war ein postmillenniale Prediger, hat auch das Dritte Reich das 1000-jarige Reich genannt. Die sagen alle, es gibt kein Wiederbau, Wiederherstell Israels. Israel ist die einzige Nation mit einer zweiten Chance. In 1970 hat es eine Balfour-Deklaration gegeben. Das war von Lord Balfour, der hat gesagt, Chaim Weizmann, der hat das in Schießpulver entdeckt und genutzt in den Kriegen mit den Deutschen. Und dann hat er gesagt, was kann ich für die tun? Dann hat er gesagt, ich muss ein Heim haben für mein Volk. Dann haben die Engländer das von den Ottomanen genommen, 30 Jahre bis 1948. Und 1948 dann war die jüdische Volk parat für das Land. Das Land war schon parat nach dem Ersten Weltkrieg für die Juden. Aber die Juden wollten nicht zurück. Hitler hat auch gesagt, Anfang 33, 34, 35, Juden, verkauft eure Sachen, sind auf dem Konto, geht nach Israel, da eine neue Existenz aufbauen. Die Juden wollten nicht gehen, die haben es gut gehabt in Deutschland. Hat damals gesagt, die Hälfte, Deutschland hat damals die Juden gehört, also die reicheren Juden, die Hofjuden, nicht die jüdisch armen Leute. Aber was ist passiert? Juden wurden in KZs gesteckt, in Palästina, sie wurden zurückgeschickt, wenn sie geflohen sind, zu anderen Ländern. Einzige Land, das sie aufgenommen hat, Shanghai. Ich wohne in der Schweiz. Es sind viele Juden, die sind gekommen in die Schweiz, und es wurde war verboten für Juden in die Schweiz zu kommen. Man wurde ins Gefängnis gesetzt in Israel, in die Schweiz, wenn man Juden aufgenommen hatte und sie über die Grenze genommen hatte. So schlimm war das in ganz Europa. Das einzige Land, muss ich sagen, was viele Juden hat unterstützt, war Dänemark. Dänemark war ein lutheranisches Land, bis noch immer 98% ist lutheranisch, Staatskirche. Und wenn da der Auftrag kam von Hitler, um den gelben Stern zu tragen, hat der König Christian als Protest auch einen gelben Stern getragen. Und Juden wurden überall versteckt von den lutheranischen Dänen. Und wenn der Auftrag kam, nach der in Berlin die Wannsee-Konferenz in 1942, Endlösung, und Juden müssen dann aufgenommen werden, haben all diese dänische, lutheranische Leute Juden genommen und sie über das Karakter Richtung Schweden, lutheranische Schweden, was neutral war, geschickt. Und sehr wenige, da muss man nachgoogeln, ein paar hundert sind da weggenommen und der Rest sind alle entkommen aus Dänemark. Ich sage das, weil heute sagt man, ja, der Luther, ja, die war anti-jüdisch, hat dann wirklich geschrieben gegen die Juden und so weiter, oh, es war antisemitisch. Nein, an der Früchte kennt man den Baum, das Land mit die am weitesten Juden hat unterstützt und versteckt und versucht hat zu entfliehen, war lutheranische Dänemark. Eine Früchte kennen wir den Baum. Und das Land, wo alle Vernichtungslager waren, war katholisches Polen. Alle sechs Vernichtungslager. Und die Früchte kennen man im Bauch. Und alle Kommandanten von der Vernichtungslager waren katholisch. Nicht lutheranisch, baptist oder evangelisch. Katholisch. Und keine is exkommuniziert worden von der römische Kirche. An de Früchte kennen man im Bauch. Gut, die Juden waren parat für das Land nach 1945. Und damals war es so, dass und noch immer so, Heiden lieben Geld, Juden können Geld verdienen. Und das ist ein Grund, warum ein Heide im Allgemeinen einen Juden nicht hasst, aber neidisch ist auf ihn. Das ist ein großer Neid. Und ich habe es gehabt, ich war mal 22 Jahre in Brooklyn gewesen, habe mit Juden gesprochen, ungläubige Juden, und dann habe ich versucht zu zeugen und ich habe mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und es ist wahnsinnig, wie sie als arme Leute, die in der Schiff kamen von Europa, und alles aufgebaut haben, zwei Autos hatten, Appartement, Ferienhaus und so weiter. Unglaublich, wie die Juden Geld machen können. Du sagst, wo kommt das dann her? Das kommt aus der Bibel. Du sagst, wo in der Bibel? In Römer 4, Vers 13. In Römer 4, Vers 13 lesen wir bezüglich Abraham, denn die Verheißung, dass er Abraham sollte sein, der Welt erben. Einmal soll Abraham und sein Nachkommen diese ganze Welt erben. Juden können Geld machen, es ist verbunden mit dieser Welt. Ich wohne in der Schweiz. Die Stadt, die reichste Stadt, größte Stadt mit der Börse ist Zürich, ist nicht die Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Bern. Zürich wohnen die meisten Juden. Das gleiche war so mit Amsterdam in Niederlanden. Das gleiche ist so in Israel mit, Hauptstadt ist Washington, größere Stadt. Und wo die Börse ist, in New York. Da wohnen 4-5 Millionen Juden. Dann haben wir als fünfte die Entrückung von den Christen, also die Auferstehung von die Christen, die entschlafen sind. Auferstehung von den Christen. Und das ist, was wir nennen hier die Entrückung der Gemeinde. Das ist unsere Hoffnung. Wir lesen da in 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 16, 17 und 18. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes hinwiederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Das heißt, wenn da du eine Stimme hörst, dann sollen alle tote Christen von der Zeit von Jesu Christi, dem Mörder am Kreuz, bis, Moment, heute, hoffentlich heute Abend, dass die Seele kommt zurück in ihren Auferstehungskörper und die gehen als erste Jesus entgegen in einen verklärten Auferstehungskörper. Vers 17. Danach wir, die wir leben und überbleiben, wenn wir Christen, werden zugleich mit denselben hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft, denn also bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Amen.
Das ist unsere wahrliche Hoffnung. Alle Probleme, körperliche, finanzielle, emotionale, familiäre, Probleme mit Schwiegermutter und Schwiegervater. Wunderbar, nicht? Das ist auch eine Sache, um extra zu beten, Herr, komm bald zurück. Und so kann man einander trösten, sagt Vers 18. Tröstet euch und nun mit diesen Worten untereinander. Das ist unsere Hoffnung. Mit einer wahren Kraft entrückt werden. Heute, wenn man schaut, weil Kate Connery sieht man diese Raketen, die dann so in der Luft gehen und so weiter, oder früher als ganz viele so Flughafen gesehen, auch Flugzeugen und so, und diese Flugzeugträger gehen die schnell weg. Sehr beeindruckt von der Kraft von Flugzeugen. Aber der Heilige Geist, der Herr sagt in Römer 8, Vers 11, der Heilige Geist ist an viel größerem Macht als wir in, uns vorstellen können. In Römer 8, Vers 11 lesen wir, sondern der Geist des die Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird euch derselbige, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt. Das heißt, ein sterblicher Körper wird lebendig gemacht werden, wenn wir ihm entgegengehen. Römer 8, 23 sagt, und warten auf unseres Leibes Erlösung. Das Leib ist schon bezahlt mit seinem Blut, aber noch nicht erlöst. Der Geist ist von neuem geboren, die Seele ist erlöst, zwei Drittel bist du erlöst, dein Körper ist noch nicht erlöst. Kommt nach 1. Korinther 15, sehen wir das noch einmal in der Heiligen Schrift. Eigentlich ist es ein wichtiges Thema, soll man eigentlich regelmäßig über predigen, über die Entrückung der Gemeinde. 1. Korinther 15, Vers 50. Davon sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wir das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Und wenn wir das Geheimnis in Vers 51 erwähnt, unbekannt im Alten Testament, wir werden nicht alle entschlafen, also auch sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle sind Christen, alle sollen wir einmal verwandelt werden. Vers 52, dasselbe plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzten Pausen. Dann sind die Pausen schon und die Toten, Christen werden auferstehen unverweslich. Und wir, lebendige Christen, werden verwandelt, geändert werden. Denn das Verwesliche, das Sterbliche, muss ansehen das Unverwesliche. Und das Sterbliche, also wir haben ein sterbliches Leib, muss ansehen die Unsterblichkeit. Am Moment, dass Jesus den Namen ruft, dann bist du unsterblich. Aber auch diese Leute nach der schon im Mittelalter, weißt du, das Geheimnis von Unsterblichkeit, ist zu finden wo? In Jesus Christus.
Amen.
Wenn man ihn hat, soll man einmal auferstehen und für ewig mit ihm in einem verklärten Leib leben. Wenn aber das Verwesliche wird anziehen, das Unverwesliche und das Sterbliche wird anziehen, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden, das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist verbunden mit Jesus Christus. Er hat Tod und Hölle besiegt durch seine Auferstehung. Wir sind Teil von seinem Körper. Sollen wir auch einmal mit ihm siegen über Tod und Hölle. Hoffentlich soll das heute Abend noch so sein.
Amen.
Nun, was passiert dann? Nun, in Bildsprache kann man sagen, passiert das, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, als gute Hirte, die seine Schafe bei Name kennt und erwähnt. Wir lesen da, der Türhüter tut auf und die Schafe hören seine Stimme. Das heißt, wenn Jesus deine Stimme ruft, dann weißt du, das ist Jesus.
Amen.
Das ist er. Ich habe es mal versucht mit bei einem Hirte, das ist in den Niederlanden, wo wir ab und zu hingehen und dann gibt es so ein Schaf und dann sagt er, mit einem Hirte so. Ich kenne alle Schafen bei Namen. Und wenn er dann so etwas so prrrt macht und alle schauen und dann kommt, dann heb ik gedacht, dan kan ik ook mal versuchen, weißt du? Ik dacht, Einmal een Schaf schaut zo'n bisschen, weißt du? Niemand. Want de schaaf kent die stimmen zijn hirten. En daarom is het zo wichtig, dat hier, hier is die stimme des hirten. En dan kan ze direct zien, hey, dat is die stimme, dat is das, was God ons persoonlijk te zeggen had. Hij zegt dan in vers 4, er ruft seine schafen met naam en führt sie aus. We werden aus dieser Welt geführt, wenn er onze namen nennt. Wenn er seine schafen hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das ist so wichtig, dass er die Stimme des Herrn kennt durch das Wort Gottes. Und er kennt dich mit Namen. Die Frage ist, erwartest du Jesus heute? Erwartest du nicht, dass du sagst, ja, ich komme mal, und dass er mit dich erwartet, dass er heute kommt, um dich heimzuholen. Was sind deine Pläne für diese Zukunft? Das größte Gebet, denke ich, finden wir am Ende von Offenbarung 22, Vers 20. Und dann sagte er einfach, der Braut sagt, komm, Herr Jesus.
Amen.
Das Beste, was ein Braut sagt, ein Braut, Herr Bräutigam, komm, hol mich weg hier. Und das können wir sehen, sagen, Herr, komm, bitte. Und nochmals, wenn du ein Gebet hören könnten lassen, ist sollte das das Gebet sein. Herr Jesus, komm heute, nimm mich heim. Neues Körper, kein Tod, Sünde, Ärger, Kampf mehr. Du bist bei mir.
Amen.
Das ist das, wo wir gehören. Dann die sechste Auferstehung, die finden wir in Offenbarung Kapitel 11, Vers 12. Das ist die Auferstehung von Mose und Elia. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 12. Sie hörten eine große Stimme von Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in eine Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Die sechste Auferstehung sind Mose und Elia und beiden kommen zurück. Die kommen hier zurück, Mose und Elia, Vers 6, und die predigen da, muss eigentlich hier sagen, hier 6, die erste Hälfte von 70 Jahrwoche, die predigen 3,5 Jahre lang in die erste Hälfte von deiner Trübsalzeit. Und dann werden sie getötet von dem Antichrist, dem Mensch der Sünde, die aus dem Abgrund kommt, getötet wird, aufersteht und dann werden diese zwei Männer getötet. Aber dann stehen sie nach 3,5 Tagen auf und gehen Gott entgegen in die Luft. Also Sie gehen in eine Wolke und ihre Feinde schauen sie nach. Das kannst du nachlesen in Offenbarung 11, Vers 6, 7, 8, 9 und 10. Wir lesen über diese zwei Männer, die haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Das haben wir gesehen mit Elia. Hat geweissagt und 3,5 Jahre lang hat es nicht geregnet. Das ist ja 3,5 Jahre von Trübsalzeit. Aber Macht über das Wasser zu wandeln in Blut. Das war Mose, hat das getan in Ägypten. Und zu schlagen die Erde mit allerlei Plagen, so oft sie wurde. 10 Plagen Ägyptes kommen zurück in die erste Hälfte von Daniels Trübsalzeit. Und wenn sie ihr Zeugnis geändert haben, also Mose und Elia, haben nach 3,5 Jahren die erste Hälfte der 70. Jahrwoche gepredigt, wird das Tier, das Beste, der Antichrist, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten, wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt, geistlich, die Sodom und Ägypten, da unser Herr gekreuzigt ist. Es ist in Jerusalem. Da liegen ihre Körper, 3,5 Tage lang. Es werden in ihrer Leichname etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen 3 Tage und 1,5 sehen. Werden ihre Leichname nicht lassen, in Gräber legen. Und öffentlich werden sie da aufgelegt. Sie werden dann geköpft. Und was tun die Leute dann auf Erde? Vers 10, sie schenken sich einander Geschenke. In dieser Zeit Propheten quälten die auf Erde wohnen. Es ist eine sündige, sündhafte Erde und die Zeit Propheten haben 3,5 Jahre lang gepredigt. Sie schenken einander Geschenke. Ah, wir sind unsere Feinde los. Wann ist das dann? Möglicherweise mit Weihnachten. Und dann gibt man doch einander Geschenke, nicht wahr? Und nach 3 Tagen und 1,5 fuhren sie den Geist des Lebens und vor Gott und sie traten auf ihre Füße und ein großer Frühstück über die, so sie sagen. Sie werden auferstehen und weggenommen werden. Das heißt, Mose stirbt 2-mal. Einmal hier im Alten Testament, wir haben da gesehen, Judas, der wird mit seinem Körper gekämpft von, mit Michael und dem Teufel. Und 2. Mal stirbt er hier und er steht auf. Elia doch ist noch niemals, hat noch nie, niemals gestorben. Er ist in den vorigen Jahren, 2. König 2, mitgenommen in den Himmel. Aber er soll hier in Trübsalzeit sterben müssen. Aber er steht wieder auf. Und wird von das Gesetz und die Propheten. Und sie predigen, möglicherweise mit diesen 144.000 rettete Juden, unverheiratete junge Männer, und predigen, Apostelgeschichte 2,38, durch Buße, was durch Taufe, um den Aussatz wegzuhalten. Und diese Antichrist versucht sie dann zu töten, wie damals Abunisebel Elia verfolgt hat, de Pharao, de Drache, Mose had versucht umzubringen. Dan, das letzte, was wir noch besprechen als Auferstehung, ist die Auferstehung von den Verlorenen. Das ist hier im jüngsten Gericht nach das 1000-jährige Reich. Hier die Verlorenen. Lassen wir das anschauen in Offenbarung 20. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und denen, der darauf saß, von welches Angesicht vor die Erde und der Himmel, ihnen ward keine Stätte gefunden. Ich sah die Toten, beide großen, kann stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderer Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jedem nach seinen Werken. Vers 15, so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist, das sind Leute, die werden nach ihren Werken gerichtet. Das ist für verlorene Leute. Die stehen auf nichts, die ganze Erde ist in einer Explosion weggegangen. Und sie müssen sich da verantworten für den lebendigen Gott. Und dann kommt ein Riesenschirm und all ihre Gedanken, Wörter und Werke werden da offenbart. Und sie müssen sich alle zu rechtfertigen, alle Gott anzugreifen. Und dann wird alles offenbart. Und dann sagt Gott, wenn alle das gesehen haben, was für Ausrede hast du überhaupt? Um zu sagen, ich verdiene es nicht, bestraft zu werden von einem heiligen, gerechten Schöpfer. Es gibt keine Ausrede. Wir lesen da in Matthäus Kapitel 22, Vers 13 und Vers 14. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus. Er wird sein Heulen und Zähne klappen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Warum sind wenige auserwählt? Weil Gott ruft viele, aber wenige beantworten diesen Ruf und wählen Gottes Auserwählte, Jesus Christus.
Amen.
Wenn du ihn nicht wählst, dann bleibst du verloren. Du bist verloren nicht wegen deiner Sünde, aber das, was du nicht tust, nämlich verweigern zu glauben an den Herrn Jesus Christus. Darum gehen Leute in die Hölle. Und dann wird erwähnt in diesem Zusammenhang, er hat kein hochzeitlich Kleid an. Das heißt, der König ladet Leute heute ein. Und die Bedingung ist, du musst ein Hochzeitkleid anhaben, um reinzukommen. Und da sind viele Selbstgerechten, viele Reichen. Und Gott sagt, ja, aber du bist vielleicht reich, du bist anständig, du bist religiös gewesen, aber du hast kein Hochzeitkleid an. Hier ist Hochzeitkleid, das brauche ich nicht. Ich vertraue meiner Religion, ich vertraue meine Werke. Und da kannst du dir vorstellen, die beste Mahlzeit, die beste Leute, die beste Charaktere in der Geschichte sind alle zusammen mit dem Herrn Jesus Christus. Und da kommt ein alter Bettler, die da diesen wahnsinnig schönen neuen Jerusalem sieht. Und Engel sagt, ja, hast du ein Hochzeitkleid? Das kannst du umsonst nehmen, du musst nur glauben an Jesus Christus. Natürlich sagt er, gerne, ich bin ein Sünder, ich habe es nicht viel, ich möchte gerne da die Ewigkeit verbringen. Er kann reinkommen, wenn er das Hochzeitkleid auf Erde hat angenommen, durch Glauben an Jesus Christus. Und all die reich und religiöse und hingegebene Leute, von Juden bis Moslime, Hindus bis Katholiken bis Orthodoxe, machen das, was sie sind, wenn sie nicht das Hochzeitkleid anhaben, durch Glauben alleine an Jesu Blut, das ist Gottes Gerechtigkeit, können sie nicht eingehen und hören sie aus dem Munde von einem Engel, bindet ihm Hände und Füße und geht in den Pfuhl des Feuers. Nicht bereitet für eine Menschenseele, doch für die Teufel und seine Engel. Jesus sagt, wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Preis ist bezahlt. Es hat Gott, der Schöpfer, sein Leben gekostet am Kreuz. Er ist auferstanden. Deswegen klopft nun in der Tür deines Herzens und sagt, bitte lass mich rein. Wenn du das hörst und sagst, stimmt, ich bin nicht gerecht, ich bin ein äußerlicher, selbstgerechter, religiöser Sünder, ich brauche Vergebung, dann kannst du, wie du bist, nun zu Jesus kommen. Und sagen, Herr Jesus, sei mir Sünde gnädig, ich komme zu dir, wie ich bin, und ich akzeptiere, dass du als Person, als Liebe für mich am Kreuz alles hat bezahlt, dass ich durch deine Auferstehung das ewige Leben bekommen kann für ewig. Das ist die Gnade Gottes, die Gott jede Person anbietet. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag des Heils. Warte nicht noch einen Tag später. Lass uns noch mit Gebet enden. Lieber Vater, wir danken, dass dein Sohn gekommen ist, dass er als Gott offenbart im Fleisch für uns gelitten hat, sein Blut gegeben hat, alles bezahlt hat und nach 3 Tagen auferstanden ist, er lebt. Und danke, dass er, soweit ich sehe, alle, die hier sind, errettet hat. Aber es gibt vielleicht Leute, die diese Predigt hören oder anschauen, die nicht wissen, wo sie die Ewigkeit verbringen, unsicher sind, religiös sind und zweifeln. Ich bitte, dass wenn sie getroffen sind durch die Predigt und sagen, ja, ich weiß nicht, wo ich die Ewigkeit verbringe, ich möchte es wissen, dass sie ehrlich sind und sagen, Gott, zeig mir, ob ich ein Sünder bin. Und wenn ich das wirklich von Herzen sagen kann, dann möchte ich, wie ich nun bin, zu Jesus Christus kommen. Wenn ich besser vorstellen, wie ich bin, einfach als ehrender Sünder, sagen Jesus, meine Gerechtigkeit, meine Werke, meine Gutheit reicht nicht. Meine Religion reicht nicht. Ich gehe nur in die Hölle, das will ich nicht. Ich bekehre mich, drehe mich um, will nur deine Gerechtigkeit, dein Sohn, Jesus Christus, vertrauen, der an meiner Stelle mit seinem Blut alles hat bezahlt für meine Sündenschuld, doch nach 3 Tagen auferstanden ist. Bitte, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich vertraue dich alleine, eins und für ewig, für die Rettung meine unsterbliche Seele von der Hölle. Vater, ich bete, dass viele dieses Gebet vom Herzen nach sagen können und die Freude haben, sicher zu sein vom ewiges Leben. Das bete ich in Jesu Christi Namen. Amen.
Amen.
Aber lass uns zusammen